Hi Leute, bevor es losgeht, noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Joris Basbacker. Hallo Joris.
Hallo Joris.
Hallo. Hi.
Schönen guten Abend. Wir zeichnen diesmal abends auf, was wir eigentlich gar nicht so häufig machen.
Stimmt.
Das ist oft irgendwie so vormittags oder so mittags, tagsüber. Heute ist so richtig schöne abendliche Studioatmosphäre hier.
Ja, wirklich. Ne? Jetzt wird es so langsam immer dunkler draußen. Und wir können schön mit dir reden über deine Comics. Und vor allem wollten wir heute über dein neuestes Buch sprechen, über Baumschatten. Was ja jetzt noch gar nicht lange erschienen ist. Ne? Wie lange ist es jetzt draußen?
Februar, genau.
Ende Februar war das, glaube ich. Ne? Ich erinnere mich sehr gut an diese Buchpremiere. Nicht, weil ich dabei war, nämlich genau, weil ich nicht dabei war.
Du warst sehr eingeladen, aber.
Ja, toll.
Aber du warst krank und ich habe übernommen. Es war meine erste Moderation einer Buchpremiere.
Ja, hast du super gemacht, sage ich mal so aus der Entfernung. Ja, ich hätte es super gerne moderiert. Ich wäre super gerne dabei gewesen. Stattdessen habe ich das Bett gehütet. Da musstest du ohne mich anstoßen quasi. Aber das ist ja offenbar super gelungen. Also hattest du einen schönen Abend.
Genau, wir hatten einen super schönen Abend und angestoßen haben wir auch, weil wir, das war halt eine Moderation mit einer Lesung und einem Talk, aber es war vor allem einfach ein Feier.
Baumschatten ist ja dein zweites Buch, glaube ich, ne, was du gemacht hast.
Der zweite Longformat. Also ich habe auch ein Buch rausgebracht zusammen mit Nettmann mit Cartoons.
Mhm. Und Baumschatten ist bei Edition Moderne erschienen. Es geht um einen Baum und um einen ganz besonderen Baum. Das liegt mir natürlich auch besonders nah, weil ich auch mal ein Buch geschrieben habe über Bäume. Deswegen fand ich es halt selber auch total interessant. Mir hat es aber auch abgesehen davon total gut gefallen. Und warum mir das so gut gefallen hat, darüber sprechen wir heute, glaube ich, noch an vielen Stellen. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen, worum geht's eigentlich für dich bei Baumschatten?
Puh, okay. Ich würde auch sagen, um eine Liebe zu Bäume. Also das auf jeden Fall war so eine schöne treibende Kraft beim Arbeiten dran. Aber die Fragestellung, die ich da abgearbeitet habe, ging doch mehr um Schuld und Verantwortung. Also im Leben im Ganzen habe ich, glaube ich, um mich rumgeguckt und war das eine dieser Fragen, die ich hatte, so bei allen Konflikten, die in der Welt passieren und auch lokal, wo man Schuld sieht und wo dann Verantwortung anfängt und endet und solche Fragen.
Dieser Baum, der in Baumschatten im Zentrum steht, das kann man ja schon vorweggreifen. Ich glaube, das ist nicht zu viel gespoilert, oder? Wenn man sagt, dass das eine Nazi-Eiche ist. Eine Eiche, die zu Zeiten des Nationalsozialismus in Deutschland gepflanzt wurde und ja, seitdem immer noch steht, deren Geschichte dann verloren gegangen ist, aber dann wieder aufgedeckt wird im Buch, in der Geschichte. Und dadurch entwickelt sich so ein, ich finde mal den Begriff Spannungsfeld so ein bisschen schwierig, aber es entwickelt sich tatsächlich ein Spannungsfeld um diesen Baum herum. Wie bist du denn darauf gekommen, auf dieses ganze Thema eigentlich?
Also wenn ich gemerkt habe, das ist das Thema, womit ich arbeiten will, habe ich so ein bisschen geguckt nach so den Extremen von Schuld und auch was, ja sagen wir mal, am wenigsten Schuld haben kann und was wir als unschuldig sehen und musste dabei an die Natur denken. Also natürlich ist sowieso für die Natur, glaube ich, für den Mensch, ist der Mensch Teil der Natur oder nicht? Also sehen wir es als etwas, was außerhalb uns steht oder nicht? Und wir sehen es dann auch gerne als etwas komplett Unschuldiges. Das ist, glaube ich, auch Projektion, aber das ist auch das Schöne daran, weil ich glaube, auch total viel projiziert wird auf Natur. Und da fand ich es halt spannend, habe ich jetzt so ein bisschen echt so gesucht, einfach gegoogelt nach, gibt es sowas wie schuldige Natur? Und habe nach Geschichten gesucht weltweit und bin einfach Wikipedia-Seiten abgestöbert und so weiter. Und bin dann tatsächlich auf Nazi-Eichen gestoßen. Also sowohl die von der Olympischen Spielen als auch einfach sonstige Eiche, die gepflanzt wurde während der Nazi-Zeit in Deutschland. Ja.
Was an dem Buch total interessant ist, diese Nazi-Eiche steht auf einem Schulhof, also in einer Schule. Und um diesen Baum herum entstehen
verschiedene dynamische Prozesse. Also es gibt verschiedene Charaktere, die alle irgendwie in irgendeiner Form mit diesem Baum verbunden sind. Also es gibt eine Schülerin, es gibt die Rektorin, es gibt eine Aktivistengruppe. Und da wird eine Dynamik losgetreten in diesem Buch. Das kann ich irgendwie nur wahnsinnig empfehlen. Es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie drüber zu reden, ohne zu spoilern, weil die Handlung so dicht ist. Es passiert einfach so viel. Ich finde diese Idee schuldige Natur. Oder würdest du sagen, ist das dann vielleicht eher so eine, ja, vielleicht so befleckte Natur oder so? Wie siehst du das? Kann man so einen Baum irgendwie, dem kann man ja keine Schuld insofern zuschreiben. Der Baum kann ja nichts dafür.
Genau. Und deswegen tretet man überhaupt eine Dynamik in eine Geschichte los, weil das Interessante ist, wenn du halt mit Leuten sprichst über schuldige Natur, dass ganz viele Menschen mir da irgendwelche Geschichte erzählen wollte über irgendwelche Feld oder Wald hinter ihrem Dorf, die aufgewachsen sind oder so. Und ich glaube, bei dem Begriff schuldige Natur geht ganz viel los in Sachen, die wir erlebt oder gelesen haben. Aber als solche existiert es nicht. Und ich glaube, dass auch deswegen eine Geschichte entstanden ist, weil Menschen da alles was anderes von finden. Also ein paar von den Geschichten, die aus der echten Welt, die ich auch gefunden habe. Also eine fand ich einfach total spannend. Das war ein Baum, die eine Nazi-Geschichte hatte. Es wurde, glaube ich, geschenkt. Das stand in mittlerweile Polen auf einer Verkehrsinsel und die sollte dann gefällt werden. Und dann gab es einfach einen Aufstand oder so Lokalmenschen, die fanden, das kann nicht gefällt werden, weil der Baum kann nichts dafür. Und das fand ich einfach so total interessant. Also dieser Baum wird geliebt von Menschen, natürlich wird er geliebt, aber auch ein Baum zu sehen als Teil der Gemeinde. Also es ist halt mehr als ein Objekt ohne Leben. Also und dann gibt es natürlich auch natürliche Gründe, warum man ein lebendes Wesen nicht fällen soll. Genau.
Aber dieser Baum wird ja, also auch in dem Buch Baumschatten, wird ja so eine Projektionsfläche. Also wird er instrumentalisiert irgendwie von verschiedenen, wie soll man sagen, Bewegungen, Leuten, die halt eine Agenda verfolgen? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich würde sagen, vielleicht gerade noch nicht. Weil instrumentalisieren ist, finde ich, dann schon ziemlich heftig und muss daran denken, wie das in der Politik oder durch Menschen viel gemacht wird. Das ist ja manipulativ. Und ich glaube, keine dieser Menschen ist noch so weit, dass die manipulieren wollen. Ich würde sagen, die sind alle eher reaktionär. Also die reagieren auf die Situation. Da ist halt so keine Strategie noch dahinter.
Die Geschichte, also Ingo hat es ja schon so ein bisschen gesagt, die ist ja sehr dicht, es passieren sehr viele Sachen. Wie hast du dich denn da an der Realität orientiert? Also du hast jetzt gesagt, du hast diese konkrete Geschichte von diesem Baum da in Polen zum Beispiel, da bist du drauf gestoßen. Hast du dich da sehr von realen Ereignissen beeinflussen lassen oder hast du dir das wirklich alles komplett selber ausgedacht?
Uff, beides. Also ich bin immer so, dass ich halt gerne sehr gut recherchiere und Sachen echt wissen will. Und dieses Wissen muss ich dann ziemlich schnell anwenden, weil danach vergesse ich es auch sehr schnell. Das heißt, es ist einmal recherchiert, also so, dass es stimmt. Und danach geht meine Fantasie schon sehr schnell los. Und während ich auch von der Baum in Polen rede, denke ich in meinem Kopf, ich hoffe, es stimmt, was ich sage, weil es kann gut sein, dass ich das alles weiter gespinnt habe in meiner Erinnerung. Aber ich muss natürlich auch, nachdem ich es geschrieben habe, weil es publiziert wird, muss ich halt nochmal zurückgehen und gucken, ob das stimmt. Und bei mancher Sache würde ich sagen, ist es so, dass es hätte so sein können. Also insoweit wollten wir an der Realität uns binden. Es ist so kein Phantasma, keine magische Realität. Es könnte alles so sein, aber es ist auf jeden Fall nicht alles genauso passiert. Also auch die Geschichte von einer afrodeutschen Frau, die dann später irgendwann auch in der Geschichte auftaucht, die ist auch nicht genauso passiert. Ich habe ähnliche Geschichte mit afrodeutschen Männern und ähnliche Geschichte von afrodeutschen Frauen, aber das habe ich zusammengefügt nach einem Lebenslauf sozusagen. Aber genau ihr Lebenslauf habe ich nicht so zurückgefunden. Und das ist, was ich meine mit, es hätte so passieren können, aber genauso habe ich es nicht übernommen aus Lebensläufen, wovon ich gelesen habe.
Jetzt hast du schon ein bisschen die Figuren angesprochen und das ist auch was, worüber wir mit dir unbedingt sprechen wollten, weil in Baumschatten gibt's ja eine ziemlich, also ich finde jedenfalls ziemlich große Gruppe von Personen, die alle handeln und die alle auch total greifbar sind. Also es gibt zwei Hauptfiguren oder zumindest eine Hauptfigur und eine zweite quasi auch Hauptfigur. Aber vor allem gibt es eben noch einen ganz großen Cast dahinter. Also Ingo und ich, wir haben da viel drüber gesprochen, auch in Vorbereitung auf die Moderation damals, hatten wir uns viel gefragt, wie du eigentlich dabei vorgegangen bist, diese Figuren zu entwerfen. Hattest du auch dort reale Vorbilder vielleicht? Oder hast du dir da das auch so eher gemischt oder ausgedacht oder?
Ich glaube, dass ich das also im Alltag einfach tue, dass ich halt viel die Leute mir angucke. Ich weiß auch in der Grundschule, dass ich manchmal so Kids so ein bisschen halt so mit den, wie sag, ja, mit der Hand vor den Auge so geflattert hat, weil ich ihn zu lange angestarrt hatte. Klasse, weil also ich starre wirklich gerne Leute an, also ich gucke mir den einfach an. Und was ich auch ein bisschen lustig finde, ist, dass ich dann merke, die jungen Leute tragen jetzt irgendwie einen Schuh so und so oder einen Hosen so und so und dann denke ich, oh, ich finde das gar nicht schön und starre es mir sehr lange an und dann irgendwann zeichne ich es immer wieder und haben die Figuren das immer an. Und dann frage ich mich nachher, mag ich diese Hose dann nicht oder mag ich die sehr? Oder ist es irgendwie total angenehm, etwas nicht zu mögen und das dann zu zeichnen, wie man auch so gerne die Villains zeichnet? Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwo, also weil zum Beispiel so die neue Generation haben dann eine Mode, die man dann erstmal so denkt, so von wie kannst du das anziehen? Und dann ziehen die das alle an und dann finde ich das ganz schrecklich, bis ich es dann meine ganzen Figuren alle anziehe.
Das ist eine super interessante Frage. Ja. Also ich habe mich das auch schon gefragt. Man zeichnet ja nicht unbedingt immer das, was man selbst schön findet, ne? Oder was man jetzt, sondern man zeichnet das, was man als passend empfindet für die Geschichte.
Na, oder auch was einen fasziniert vielleicht?
Oder fasziniert. Was sind da so deine Gedanken oder Gefühle dabei, wenn du solche Sachen mit aufnimmst? Also wenn du sagst, diese Hose finde ich total hässlich, aber die würde super zu diesem Charakter passen.
Ja, vielleicht ist das eine Faszination. Also, das ist jemand, der sich anders verhält als mich. Und da kann ich dann ewig gerne hingucken. Und dann denke ich, was hat den bewogen, die Hose anzuziehen? Wieso empfinden die das als schön? Und dann hat's angefangen, ordentlich zu leben, glaube ich, in meinem Kopf. Genau, aber es ist nicht nur das. Also es haben durchaus auch Figuren Sachen an, die ich wirklich schön finde oder die einen Geschmack haben, die meine ist. Da ist alles dabei und beide Sachen machen Spaß. Ich meine, ich glaube, es ist immer so gut, so einen Punkt zu finden, wo du etwas sehr gerne zeichnest und dann irgendwie so mit so einem Freudesgefühl drinsteckt, was dann auch hoffentlich so ablesbar ist. Und ich glaube, wir haben das eben echt mit beide, weil wenn ich mir jetzt die Figur angucke, ich habe das Buch vor mir, dann genieße ich das genauso, eine Hose zu zeichnen, die ich richtig schön finde und das darzustellen, von so möchte ich ihn anziehen. Also die Figur von der Schulleiterin zu zeichnen mit so ganz speziellen Mode.
Die Anti-Figur, ja.
Genau, etwas, was man nicht anzieht. Das ist vielleicht auch dieser Reiz, wenn man vielleicht so ein Party sich irgendwie schräg ankleidet oder so. Das macht genauso viel Spaß. Ja.
Ah, ja. Und liegt da drin, Entschuldigung, ganz kurz, diese Frage, die brennt mir jetzt so ein bisschen. Meinst du, liegt da drin so eine Art Falle, so eine Fußfalle, dass man sich da manchmal dabei ertappt, Sachen bewusst irgendwie schöner zu zeichnen, als sie vielleicht für die Story gut wären oder so? Also um das nochmal kurz ein bisschen zu erklären, ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich einen Helden oder eine Heldin zeichne, dass ich die gerne gefällig machen würde. Also so, wie sie mir gefällt oder wie er mir gefällt. Ja. Aber ich frage mich halt manchmal, ist das nicht vielleicht also eine Art Falle, in die man da tappt?
Also ich glaube, das kann auf jeden Fall passieren. Ich habe auch immer das Gefühl, so, dass wir immer, wenn wir was zu Ende gemalt haben, dann denken wir sofort, und das ist nicht gelungen oder würde ich anders nochmal machen. Und es sind so Sachen, die wir immer wieder versuchen und die immer wieder nicht gelingen, wo wir immer wieder versuchen. Und ich glaube, da sind auch Fragen, die ich mich stelle, über wie ich Menschen zeichne. Andererseits macht es mir manchmal auch glücklich, dass es immer nicht gelingt. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein Problem sein könnte, wenn es mir alles einfach gelingen würde, was ich wollte. Und dass es mir so Chancen gibt, das nicht gelingen. Und wenn das nicht gelingen, eine Tür ist, in diese Tür reinzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut erkläre.
Ja. Doch. Ich finde, das finde ich einen total guten Gedanken eigentlich. Also das war auch so mein Hintergedanke, dass man nicht zu sehr so in dieser Komfort Zone ist, weißt du, so beim Zeichnen. Also ich versuche das manchmal schon. Also erstens natürlich das zu zeichnen, was für die Story gut und wichtig ist. Also ich habe ja teilweise auch Vorgaben von Autoren und so, weil ich arbeite ja immer mit Autoren. Und das andere ist, dass ich halt auch manchmal bewusst tatsächlich versuche, aus so einer Komfortzone rauszugehen, ja, und zu sagen, jetzt ziehe ich dem die Schuhe an, die ich eigentlich total kacke finde oder so, um halt nicht zu sehr in so ein Fahrwasser, weißt du, so in so eine ausgelatschte Rinne irgendwie reinzukommen, die sich bequem anfühlt, in so eine coole. Ich weiß nicht, also ich verbinde damit den Gedanken, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln als Zeichner. Wie ist das bei dir?
Ja, also da fällt mir eigentlich ganz viel ein, weil ich glaube, einerseits finde ich manchmal, wenn wir etwas total schwierig finden und dann versuchen wir, andere Wege zu finden, dass wir da manchmal echt total kreativ werden können und dass da ganz spannende Sachen bei rauskommen, die komplett individuell sind, wo du manchmal so an das, was wir nicht können, uns am meisten individuell machen von allem. Aber ich glaube, wenn man das nur macht, dann macht man auch die Straße, die man abgeht, eigentlich immer schmaler. Und ich glaube auch, dass wir neue Sachen versuchen müssen. Und da muss ich halt jetzt sehr denken an das neue Projekt, woran ich arbeite, wo ganz viele Nachtszene drin sein werden und echt ziemlich viel Angst habe für sehr dunkel machen von die Seite. Und das werde ich machen müssen und freue mich drauf, weil ich glaube, nach dem Buch dann würde ich das dann können. Weil bei diesem Buch war für mich auf jeden Fall Naturzeichnen und Bäume zeichnen etwas, wofür ich Angst hatte. Und dann musste da durch. Und dann letztendlich geht es auch. Und man kann sich auch echt anstellen damit, mit dieser, ich kann das nicht. Und es ist eigentlich Übung nur und machen. Und zum Schluss habe ich total gerne so Szene draußen frei gezeichnet und hatte sehr viel Spaß dran.
Ja, ich muss sagen, darüber hatten wir auch damals im Gespräch mit Vero Mischitz gesprochen, über so Zeichnen von Natur oder beziehungsweise, naja, Naturwissenschaft. Ich habe ja auch im Studium unheimlich viel Natur zeichnen müssen, also alles hier so Schädel und Pflanzenteile und weiß der Geier, alles Mögliche. Und man gewinnt dann natürlich auch eine Routine, ne, und auch einen anderen Blick dann darauf. Das ist schon, da muss man dann erstmal durch.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Unsicherheit darüber und ich glaube, das war auch eine meiner Fragen an dich, wenn ich dich gefragt habe, die Bilder nochmal anzugucken aus deiner wissenschaftlichen Sicht, wie schrecklich es ist, dass es nicht alles stimmt. Und da gibt's halt so eine Gratlinie, so die Freiheiten, die du dir erlauben kannst und die Momente, wo es dann doch wichtig ist, dass es stimmt.
Ja, ich muss sagen, ich meine, bei einem Baum kann man ja da wenig falsch machen, ja. Der hat einen Stamm und der hat eine Krone.
Aber wenn du sagst, es ist ein Eiche, es sieht aber aus wie ein Trauerwilk.
Ja, das muss nicht. Also, naja, das ist ja halt das Ding. Also, da gibt's ja dann auch so, ne? Kann man ja immer noch sagen, naja, es ist halt eine Zuchtform. Also, so die Blattform sollte halt etwas stimmen. Aber ich muss ehrlich sagen, also, wenn du mich jetzt so fragst, es passiert, dass manchmal Sachen abgebildet werden und das passiert ehrlicherweise auch vor allem bei Insekten, wenn die halt irgendwie gezeichnet werden und ich sehe dann die Beine, die sitzen irgendwo sonst wo. Es macht mich manchmal echt wütend. Ich denke so, also da hätte man doch wenigstens mal kurz hingucken können. Die haben nicht irgendwie vorne in der Mitte und hinten Beine. Die sind alle in der Mitte. Also beziehungsweise, das kann man natürlich so machen, wenn man halt das...
Alle meine Comics gerade mal durchgucken.
Ja, genau. Ich meine, das kann man natürlich machen, wenn man das halt so abstrahiert. Das ist schon in Ordnung. Aber wenn man dann halt irgendwie so einen Genauigkeitsanspruch hat, dann sollte man den auch wirklich erfüllen in dem Moment. Es muss ja nicht alles super exakt sein, aber so die grundsätzlichen Sachen, und das zähle ich eindeutig zu so grundsätzlichen Sachen dazu, das sollte schon stimmen. Aber es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen nerdig von mir, naja.
Ja, aber ich finde, was ich dabei lustig finde, ist, dass wenn man dann schon die Biologen und die Naturliebhaber total ärgert, dann wenigstens bewusst, dass man sagt, so, ich mache jetzt absichtlich die Beine hinten und vorne und dann noch vielleicht zwei in der Mitte.
Ja, genau.
Und ich weiß, was ich tue.
Ja, siehst du, vielleicht ist es auch so, dass ich das als persönlichen Angriff dann empfinde, wenn ich sowas sehe.
Weil es das wahrscheinlich war.
Ja, genau, ganz genau. Kann nicht anders sein, ja. Aber weißt du, was mir passiert ist? Also, speaking of Bäume, ich habe ja für mein Bäumebuch damals ja auch Bäume gezeichnet. Und die waren ja aber jetzt so ein bisschen, also, naja, die waren halt so illustrativer halt, ne? Also, die waren jetzt schon sehr detailreich. Und das Ding ist, dass ich die halt nicht vor Ort zeichnen konnte, obwohl das eindeutige Baumindividuen waren. die auch wiedererkennbar sind. Aber ich habe halt einfach nicht in der Kälte oft stehen können. Ich habe dann ein Foto gemacht und habe das dann halt abgezeichnet zu Hause.
Ah.
Und das Ding ist, was mir halt dann erst viel, viel später aufgefallen ist, also auch total bescheuert, ja. Jetzt sprechen wir hier gerade von Genauigkeit und so weiter, aber ich habe diese Fotos gemacht mit meiner Handykamera und die ist natürlich verzerrt zum Rand hin. Und dadurch haben die Bäume halt alle irgendwie so Richtung Kronenrand hin, so voll die langen Ausläufer ganz oft. Das ist aber nicht, weil es wirklich so ist, sondern weil das halt diese optische Verzerrung ist.
Ach, interessant. Und ich habe immer gedacht, genau, das größte Thema ist, dass es dann alles aus dieser Augenhöhe ist, natürlich auch. Aber das ist wahrscheinlich, das, jetzt habe ich auf einmal so ein ganz anderes Bild. Ich habe dein Buch auch gelesen und habe echt mich vorgestellt, du hast da gestanden und die gezeichnet.
Ja, hätte ich auch gerne gewollt. Ja, ging nicht.
Na, aber das, wenigstens denkt man das beim Lesen.
Schön, immerhin.
Aber genau das Thema, was ich hatte, weil ich halt diese, eigentlich haben hier 270 Seiten und es geht alles um einen Baum. Und die zeichne ich immer wieder und immer Teile davon wieder. Und ich habe mir dann gedacht, die sieht natürlich nicht immer gleich aus. Und ob das dann auch Menschen stört, wenn die sagen, ja, da, ich habe versucht so ein bisschen, dass es stimmt, dass der unten ein Ast war und dann noch ein Ast. Und dann geht's ungefähr so. Und wenn dort steht, dann ist der Ast vorne und von dort ist der Ast hinten. Aber so ein bisschen wirkt er, glaube ich, immer anders. Aber ich glaube, dass da die Leser dann auch sehr nett sind und darin mitgehen.
Ja, das glaube ich, beziehungsweise das hoffe ich auch.
Aber ist das nicht auch sowas, ist das nicht der gleiche Effekt, den man halt auch so bei Figuren generell hat? Also ich meine, in dem Fall ist es halt der Baum, der steht auf dem Schulhof. Und das ist halt ja als Identifikation eigentlich ausreichend. Und so ist es ja auch ganz oft bei Figuren, oder? Also dass ich meine, wenn es halt eine Figur gibt mit langen blonden Haaren und eine Figur mit kurzen dunklen Haaren, dann ist es eigentlich völlig egal, welches Gesicht man denen zeichnet. Das ist eindeutig immer die gleiche, oder?
Stimmt, das passiert absolut mit den Figuren und die sind dann auch, während du daran arbeitest, dann perfektionierst du immer mehr, wie du diesen Kopf oder diesen Körper zeichnet und dann merkst du am Ende, dass die sich dann auch, ja, dass dann Evolution passiert ist und dass die so ein bisschen anders aussehen zum Schluss. Also die haben noch zwei Arme und zwei Beine, aber also es ist einfach, ja, ein bisschen geändert.
Und was machst du dann, wenn du das bemerkst? Gehst du dann zurück und zeichnest den Anfang nochmal neu oder bremst du dich dann irgendwie, dass sich die Figur nicht zu sehr verändert oder?
Ich habe mit einem anderen Buch hatte ich das auch, dass es gibt dann so vielleicht so 10 Seiten, die so sehr Problemseite sind, also die immer wieder neu gezeichnet sind. Und dann habe ich auch so diese Unsicherheit, dass das sehr klar zu sehen ist. Und wenn ich selber weiß auch, wo die sind und ich finde dann auch, dass ich da, obwohl ich die Figur immer wieder gezeichnet habe, dass der doch anders aussieht. Aber ich gehe eigentlich nicht zu viel zurück, weil es eigentlich variiert durch den ganzen Buch. Ich mag das auch, wenn es alles nicht zu perfekt ist und dass man das Gefühl hat, man hat was handgemacht. Das ist also so wie mit Keramik, dass man echt so, dass es halt kein maschineller Topf ist oder so, aber dass es halt ein handgemachter Topf ist, also wo du so ein bisschen doch auch merkst, der ist nicht ganz rund und da sieht man den Finger, wo er gedrückt hat und so. Und das mag ich auch bei Comics, dass es so was Handgemachtes ist. Und ich mache kein Donald Duck oder so, wo das sich alles basiert auf so zwei Kreisen, die immer an genau dieselben Stelle sind.
Ja, das ist auch eine strenge Schule, die Disney-Schule, da Disney-Zeichen. Also die.
Ich höre es, ja.
Ja, ja, die wurden richtig ausgebildet oder werden richtig ausgebildet, dass sie die Figuren auch so zeichnen, wie sie aussehen müssen.
Also so exakt, ne?
Ja, aber das war natürlich irgendwie, handgemachte Sachen waren früher, musste so gut sein wie Maschinen eigentlich, weil das war das Besondere. Und jetzt, wo wir so viele Maschinen haben, ist es irgendwie so die Bedeutung von handgemacht. Das ist ein anderer geworden. Und vielleicht, dass mit KI das halt noch wichtiger wird.
Ah, interessant.
Das Handgemachte wird wahrscheinlich so ein riesen Luxusobjekt sein in Zukunft.
Auch so ein bisschen so als Gegenbewegung, meinst du?
Ja.
Ah, das ist mal ein interessanter Gedanke. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht eigentlich.
Doch, ich kann mir das auch schon vorstellen. Also ich meine, man muss ja wirklich auch total gucken, wo man bleibt. Also im Text, das ist ja, naja, ist ein ganz kleiner Ausflug, aber im Text ist es ja so, dass zum Beispiel jetzt es ja heißt, man würde einen KI-Text total gut daran erkennen, dass immer voll oft Gedankenstriche gesetzt werden. Ja, also Gedankenstriche sind halt für mich, wenn ich schreibe, auch ein total häufig vorkommendes Mittel. Ich habe da aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Lust, mich dadurch einzuschränken, aber trotzdem ist es so, dass man natürlich irgendwie, oder mich halt so zu verändern, meine ich, aber man muss natürlich irgendwie gucken, ja. Also, dass man da halt, oder eigentlich will ich gar nicht so gucken, dass ich halt irgendwie jetzt so ähnlich wie KI schreibe oder dass es verwechselt werden könnte. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es passiert. Aber ich finde das total befremdlich, das jetzt so mitdenken zu müssen oder das so unweigerlich mitzudenken.
Ich versuche da gar nicht drüber nachzudenken, ehrlich gesagt. Ob das jetzt irgendwie geharvestet wird, was ich irgendwie poste und wie sich das auswirkt oder...
Du meinst so von einem Algorithmus, dass der das dann mit einbaut in seinen, ja, in seinen Algorithmus?
Ja, also da ich ja relativ viel Computer einsetze, also nicht bei meinen Figuren, aber bei Hintergründen und so, nehme ich ja viel 3D-Grafik und so und ich achte schon drauf, dass das nicht zu sehr nach Computer aussieht. Ja, also ich habe mir da ein paar Tricks halt einfach überlegt und ich lege halt schon Wert drauf, dass die Figuren halt weiterhin handgezeichnet sind. Und wenn ich jetzt ständig überlegen müsste, wie sieht denn das eigentlich aus, was ich hier mache, würde mich das, also das würde mich total bremsen. Also ich weiß nicht, ich bin sehr gerne in so einem Flow drin beim Zeichnen, beim Erzählen. Also wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, es fließt. Und wie ist denn das bei dir, Joris, eigentlich? Hast du dann auch so einen Fluss, in dem du beim Zeichnen bist? Hast du dann so längere Phasen, wo du dann irgendwie arbeitest? Oder wie läuft das bei dir?
Ja, ich glaube, ich denke mal, dass es halt wie bei vielen ist, dass es diese Flow auf jeden Fall gibt und dass die total wünschenswert ist, aber dass das überhaupt nicht immer, dass es schon schwer ist, diesen Punkt zu erreichen von so einer schönen Flow. Also entweder man hat immer so Störfaktoren im Alltag, was alles... Waschmaschine kaputt, Familie ruft an, oder man hat sich diese Zeit geschaffen, eine Woche in einer Residency und dann sitzt man da und dann findet man es auf einmal so total schwierig, dass tatsächlich Zeit da ist. Andererseits, je älter ich werde, ist diese, finde ich, dieses Wissen, dieses Kennen von sich selbst wird immer besser und das ist was total Schönes und so ein bisschen lässt sich das schon steuern, dass ich halt weiß, ich muss halt nicht mich hinsetzen und erwarten, es klappt. Auch nicht, wenn ich die Tage davor was anderes gemacht habe, am ersten Arbeitstag, dann weiß ich auch jetzt einfach, der erste Tag ist einfach meistens nicht so gut. Und wenn ich solche Sachen einfach vornherein diese Erwartungshaltung nicht mehr habe, dann muss ich darüber auch nicht sauer sein und sage, ja prima, das war der erste Tag, nachdem ich ein paar Tage was anderes gemacht habe. Das ist total normal, dass es nicht klappt. Aber wenn ich vorher alles Mögliche einrichten muss, also alles muss auf dem richtigen Platz sein, auf dem Tisch und den Kaffee und den Wasser. Und dann brauche ich dann doch irgendwie so einen Podcast, die mich ein bisschen von der echten Welt ablenkt. Und dann kann es total schön sein, ja. Dann kann man manchmal ein paar Tage lang richtig gut gearbeitet und das ist so ein bisschen, wo man es für macht, all dem. Das sind so die besonderen Momente, ja.
Ja, das ist natürlich schön, wenn man wirklich so einen Zustand erreicht. Ja, ich finde gut, dass du das sagst, dass man das irgendwie auch mit dem Alter lernt über sich selbst, wann man irgendwie gut arbeiten kann oder was man dafür braucht. Ich finde das immer wahnsinnig schwierig, da so hinzukommen erstmal, weil genau das, was du sagst, dann ist hier immer noch eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit. Und mir geht's genauso, wenn ich halt irgendwie dann auf einmal aber Zeit habe, um irgendwie was richtig zu machen, dann sitze ich da und denke so, wie geht das? Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier überhaupt machen soll.
Ja, das ist schrecklich, wenn du dich so richtig freust, so vorher, so tagelang schon weißt, ah, an den Montag oder an den Dienstag habe ich den ganzen Tag frei und du freust dich wahnsinnig und dann ist es den Tag und du schaffst nichts den ganzen Tag. Das ist das so. Yes, und dann je mehr die Ende von dem Tag nähert, wie mehr so die Anxiety so steigt von der Tag, also die Stunden verschwinden, der Tag endet. Ja, das ist nicht einfach.
Ja, toll. Okay. Ich wollte eigentlich nochmal zurückkommen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Baumschatten. Wir hatten nämlich ja eigentlich über die Figuren gesprochen und da war ich eigentlich noch gar nicht fertig. Ich würde da ganz gerne nochmal drauf zurück, weil wir haben jetzt zwar so über die Äußerlichkeiten gesprochen, aber ich habe mich auch gefragt, wie du vorgehst, wenn du diese Figuren anlegst, weil die ja auch charakterlich sehr unterschiedlich sind. Nimmst du dir auch dort so Vorbilder aus der realen Welt oder ist es so, dass du die... Ja, auch da, dass du dir so dahin konstruierst oder so. Ich finde nämlich, dass das bei Baumschatten super gut funktioniert. Also die Geschichte ist eigentlich so, dass ja so Stereotypen sein könnten, die da irgendwie auf den Plan treten. Aber das ist irgendwie gar nicht so. Sondern die sind halt, ja, alle für sich haben die so gute Seiten und auch Seiten, wo man denkt, ach na ja, das ist jetzt sehr menschlich. Ja, da habe ich mich gefragt, wie du das eigentlich machst.
Also ich gehe da schon sehr präzise dran, weil ich hüte schon sehr für Stereotype. Also ich würde sagen, das, was du hast mit den 6 Beinen in der Mitte, die aus einem Insekt kommen, das, so sehr ärgere ich mich über eine Figur, die zu stereotypisch ist. Das finde ich schon sehr, sehr ärgerlich. Es sei denn, das ist irgendwie ironisch, absichtlich, aber das finde ich schon echt schade. Und am Anfang sind da meistens so Vorbilder, entweder nehme ich da so jemand, eine berühmte Person oder jemand, die ich gesehen habe oder kenne, und dann fange ich damit an, in wie die aussehen und dann auch von wie die sind. Ja, da nehme ich auch das, was ich einfach erfahren habe im Leben und was ich auch tue, ist, ich lese eigentlich jeden Abend, bevor ich schlafe gehe, in ein Buch. Und ich lese da sehr gerne Sachbücher, und es sind dann meistens Bücher, die zu tun haben mit der Arbeit, woran ich arbeite. Und das heißt, in der Zeit, dass ich am Baumschatten gearbeitet habe, war jedes Buch, das ich gelesen habe, entweder ging es über Bäume oder es ging über so der Lebenswelt von einer von den Figuren, die ich hatte. Und dann schreibe ich auch auf über diese Person, wie die sind und wie die denken und so. Und ich habe tatsächlich auch so Character Descriptions geschrieben, woraus nichts wurde. Das kam nicht einfach ganz hin oder so. Und manchmal lief es echt von selber. Und zum Beispiel die Schuldirektorin ist zum Beispiel, ich hatte mein Manuskript schon eingereicht bei Edition Moderne, und dann haben wir redaktionell noch lang drüber gesprochen. Wir haben dann so ein paar Durchgänge gehabt, woran wir noch gearbeitet haben. Und eine Sache, die dabei rauskam, ist, dass wir sie noch nicht so ganz deuten konnten. Wer ist sie und was will sie und so. Und dann hat es einfach geholfen, da habe ich noch ganz viel über sie geschrieben. Und dann so in dieses Handschreiben, also ich glaube, ja, es war auch tippeln und Handschreiben, aber dieses Schreiben, so losschreiben über jemand, das ist oft so, kann man so Gedanken werden und so klarer und klarer, je länger man schreibt. Und dann oft so finde ich, wenn so ein Dialog nicht fließt oder wenn du irgendwie die Geschichte nicht fließt, dann kennt man die Figur einfach noch nicht gut genug. Hein?
Was war das denn, was du denn über sie aufgeschrieben hast, genau?
Ich glaube, was ich ein bisschen rausfand, ist so ihre Beziehung zu ihrem Vater. Um dann ein Beispiel zu geben, so am Anfang, sie spricht ihn manchmal über ihn. Mein Vater ist so, mein Vater das, mein Vater das. Und es war am Anfang, war das dann auch mein Vater und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so sie wird eher so Papa sagen. Und ich finde, das ist halt ein wahnsinniger, und also es gibt Leute, die sprechen über ihren Eltern und sagen mein Vater. Und dann gibt es Leute, die sprechen über ihren Eltern und sagen die Papa. Das ist ganz anders. Und ich finde es immer sehr auffällig. Und das ist einfach so ein Beispiel. Für mich hieß das so ein bisschen, dass sie noch in dieser Rolle nicht so weitergewachsen ist, dass sie noch so ein bisschen nicht so Kind von ihrem Vater ist. Aber das ist so mein Bedeutung. Ich finde auch auf jeden Fall, dass es gibt halt das, was mich bewegt, wenn ich es schreibe. Und dann gibt es auch das, wo Leute auf, wie die es lesen. Und das ist auch legitim.
Machst du das eigentlich so, dass du dich dann in die Figuren hineinversetzt, oder ist es eher so, dass du dir dann von außen beobachtest?
Es funktioniert auf jeden Fall besser, wenn ich mich hineinversetze. Also zum Beispiel, um das Ende zu schreiben, das war halt auch so, dass so ein Ende ist halt sowieso immer ganz schwer. Also es gibt, glaube ich, Leute, die das meistens, dass sie das wissen, aber ich glaube, es ist auch sehr normal, dass es einfach total schwer ist, das Ende. Und dann hatten wir auch ein paar verschiedene Enden. Und dann hat es auch geholfen, dass ich mich einfach hingesessen habe, die Augen zugemacht habe. Und dann bin ich so in ihr reingegangen und habe so aus der letzten Szene einfach ihr gelebt. So, ich bin jetzt sie. Was mache ich als Nächste? Was will ich? Wer spreche ich an? Was tue ich? Und dann ging es auch von selber.
Interessant, ja.
Also die Rektorin ist ja auch so ein bisschen die Erzählerin, jetzt nicht direkt, aber sie ist ein bisschen, ich habe sie so ein bisschen als Erzählerin der Geschichte empfunden, weil sie sehr viel inneren Monolog hat.
Genau, ja.
Also man liest sehr viel ihre Gedanken, ne? Und insofern, das ist was ich total faszinierend fand. Das ist eine Figur, die trägt irgendwie so ein bisschen durch die Geschichte, ist aber keine, also es ist nicht die Protagonistin. Also es ist eine Figur, die eigentlich erstmal unsympathisch ist. Ja, und das finde ich halt total spannend, weil wenn jemand so durch eine Geschichte trägt, also sie macht natürlich, soll ich das spoilern, sie macht eine kleine Verwandlung durch, also man begleitet sie quasi auch mit so durch die Geschichte und ja, am Schluss gibt es da so einen kleinen Twist. Es gibt mehrere Twists in diesem ganzen Buch eigentlich. Das finde ich spannend, das finde ich mega spannend. Hast du es genauso gemacht bei den anderen Figuren? Zum Beispiel das mit diesem Steckbrief, dass du viel über die Figuren geschrieben hast, dass du sich in die Figuren alle hineinversetzt?
Ja, aber weniger, weil irgendwie war das nicht so nötig. Aber es ist interessant, was du sagst, dass sie ist die Erzählerin, aber nicht die Protagonistin. Und es kann natürlich sein, dass es halt öfter ein Protagonist genommen wird als Erzähler. Und ich glaube, was ich hier dran spannend fand, ist, dass wir haben andere Figuren, die sind auf jeden Fall sympathischer alle, aber ihre Rolle sehe ich dann trotzdem, glaube ich, als der Rolle, die uns als Leser am meisten bewegt, weil wir am meisten hadern mit ihrer Rolle. Also und auch wenn ein bisschen von uns in jeder steckt, dann steckt auch ein bisschen von sie in uns und damit haben wir auch am meisten Schwierigkeiten. Und was ich halt auch interessant finde, was ich halt auch ein bisschen abarbeite mit dem Buch, ist, dass man kann auch das Richtige machen, aber aus welchem Grund macht man das Richtige? Also ist es halt auch Assimilation, also weil wir halt, genau, also zu Nazi-Zeit ist das Richtige mache und zu, wenn es keine Nazi-Zeit mehr ist, dann ist was anderes das Richtige machen. Also wir machen auch das Richtige, um so Teil der Gruppe zu sein. Und das ist vielleicht genauso aufrecht, wenn man würde es die anderen einen mögen. Also was ist denn eigentlich aufrecht? Und sie wird irgendwie in so einer Art Schuld geboren, genau wie den Baum und muss damit umgehen und die anderen nicht. Also das finde ich halt auch spannend. Also ich glaube, ich habe auch mal dieses Ding erlebt, weil ich bin selber trans und queer und das, da gibt es natürlich dann auch Diskrimination und dann gibt es dann auch wieder Förderung und wir haben diese verschiedenen Strukturen in der Gesellschaft und wird dann manchmal gesagt, ach, den Förderung, das ist ja auch praktisch, dann kann ja man ja Förderung bekommen und so. Und wir gucken alle so nacheinander und sagen, was, wenn ich halt in der Position wäre, was, wenn ich in dieser Position wäre. Und das eine kann einfacher oder schwieriger fühlen. Und es hat total viel Ebene letztendlich. Genau, es lässt sich alles überhaupt nicht vergleichen, weil es so viel Ebene hat. Und vielleicht ist das auch ein Teil von einem Konflikt, denn ist, dass wir das, also in der Politik wird das alles instrumentalisiert und wir möchten es einfach haben. Und das Schöne, was ich an so einem Buch finde oder ein Comic oder ein Kunstwerk, ist, dass man kann irgendwie Sachen zeigen und sagt nicht, was die sind. Und beim Lesen kann man das dann so und so empfinden und man kann es beim nochmal durchlesen es anders empfinden und so die Geschichte bleibt als Geschichte auch nochmal Projektionsfläche. Also es kann viel mehr so Gegensätze in sich tragen.
Aber das ist auch echt eine Kunst, sowas hinzukriegen und das ist dir echt super gelungen. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, ja, weil das wirklich, also diese Figuren, also gerade auch diese Rektorin, die schillert ja auch so und man weiß ja eben auch nicht so richtig, was soll ich denn jetzt selber eigentlich davon halten, von diesem Baum und will ich eigentlich, also man wird ja auch selber so ein bisschen vor die Frage gestellt jetzt, ja, soll dieser Baum da jetzt stehen bleiben oder nicht? Und was soll da halt passieren mit dem Andenken quasi, ja, an die Geschichte? Und wie finde ich dann eigentlich auch das Ende?
Sorry.
Nein, mach du einfach.
Nein, ich wollte eigentlich noch darüber reden, dass das in Deutschland gerade diese Akten öffentlich gemacht wurde. Wie hieß das?
Mit der Nazi-Vergangenheit?
Die NSDAP-Akten.
Genau, und ähnliche Akten würde in den Niederlanden auch gerade vor kurzem geöffnet. Und es gab auch eine ähnliche Diskussion, also wo Menschen darüber diskutiert haben von, ist es jetzt besser oder nicht besser, wenn es öffentlich wird? Und überhaupt zu wissen, ob es so ist, was sagt das noch aus? Weil manche Leute wurden gezwungen dazu und manche Leute haben es freiwillig gemacht, waren es war, gab doch nur den Kontext. Und es gibt da sehr viel spannende Debatten, aber dadurch, dass es in beiden Ländern passiert, habe ich auch das Gefühl, dass wir so in der Abstand, die wir zu dieser Zeit haben, so ein neuer Ära eingehen, wo halt auf einmal auch viel über Schuld gesprochen wird, auf eine andere Art als vorher. Weil sowohl in den Niederlanden als in Deutschland habe ich mitbekommen, dass anscheinend viele Familien gesprochen haben über was gut getan würde, aber dass sehr wenig Familien reden können oder konnten über, also genau, alle nicht gute Taten. Und dass der Abstand vielleicht groß genug ist, dass da mehr und mehr über gesprochen wird, endlich. Es ist halt eine Schuld, jetzt getragen werden kann, sozusagen.
wo du jetzt gerade auch gesagt hast, dass du das mitbekommst und ja, und überhaupt hast du ja schon von deiner Recherche ein bisschen erzählt. Ich habe ja selber mitbekommen, dass du da sehr tief recherchiert hast. Kannst du da vielleicht auch mal noch ein bisschen was von erzählen? Weil du hast ja auch, das fand ich auch total toll, als du damals mich gefragt hast, ob wir uns mal über Bäume unterhalten könnten. Ich war ja aber nicht die einzige Person, die du gefragt hattest für deinen Comic, von denen du dir Feedback geholt hast und auch Beratung, ne? Wie bist du darauf gekommen und wie hast du das eigentlich damals gemacht dann?
Also ich glaube, ich habe auch bei den Sensitivity Reader gesprochen.
Genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Das hattest du auch erzählt.
Das ist sowieso, finde ich, einfach eine gute Sache. Und dann habe ich noch mit einem Freund, der Historiker ist, gesprochen zum Thema Transgeschichte. Aber das war eher so ein kurzer Gespräch, weil ich so ein paar Vergleiche mache. Und er fand es jetzt nicht so relevant, was er dazu hinfügt. Aber ich fand es trotzdem so seine Perspektiv drauf sehr interessant. Mit wem habe ich noch gesprochen? Das weiß ich nicht.
Aber kannst du mal sagen, wie lange du eigentlich daran gesessen hast? Weil es waren ja jetzt schon auch mehrere Jahre, ne? Also ich meine, auch wir beide waren, ich glaube, also jetzt nicht 2 Jahre lang durchgängig in Kontakt, aber ich glaube, das waren, also mindestens ein Jahr, aber ich glaube, es waren sogar 2 Jahre.
Oh, also von Anfang bis zum Ende waren es, glaube ich, 5 Jahre. Aber das ist halt so das ganze Prozess. Also man fängt echt mit dem Idee an und dann gibt's halt auch viel Förderanträge schreiben, um überhaupt das zu finanzieren, die Zeit zu haben, um dran zu arbeiten. Aber echt von Tag 1 zu fertig waren 5 Jahre Zeit.
Und an welcher Stelle hast du dir dann Unterstützung dazugeholt? Und wann hast du gedacht, dass es ein guter Moment wäre?
Ich glaube, mit den Bäumen konnte ich schon ziemlich früh tun, weil ich da ungefähr eine Idee hatte, was ich wollte. Sensitivity-Berater haben, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesprochen. Also ein frühes Stadium und dann halt viel später und dann ganz zum Schluss noch einmal.
Da ging es dann darum, wahrscheinlich wie marginalisierte Gruppen dargestellt sind, nehme ich mal an, oder?
Genau, also bei Sensitivity-Beratung, da arbeiten verschiedene Menschen, meistens spezialisieren sich in bestimmte Diskriminierungen und nicht in alle. Also es gibt keine Sensitivity-Beratung für alles. Und sie war hauptsächlich spezialisiert für Romanen in queere und afrodeutsche Diskriminierungen und Geschichten. Genau, und dann, ich habe auf jeden Fall selbst recherchiert und gelesen. Und dann war es immer ganz gut, das halt zu besprechen mit ihr und dann zurückreflektiert zu bekommen, habe ich das jetzt so richtig verstanden oder habe ich es auch richtig weitererzählt und so. Und genau, es ist sowieso gut, um das nicht allein alles, das sowieso mit jemandem zu besprechen, aber in so einem Fall, wenn es etwas betrifft, was mir nicht betrifft, ist das auf jeden Fall ganz gut.
Und wie meinst du, hat das dann vielleicht auch die Geschichte beeinflusst? Hat es deine Geschichte beeinflusst? Oder war das eher nur was, wo du so ein bisschen Guidelines brauchtest? Also so ein bisschen, ich sag mal hier, Leitplanken?
Ja, ach, ich weiß, also wenn man über Sachen schreibt, die einen selber nicht betreffen, dann fühlt man sich schon so verpflichtet, seine Hausaufgabe doppelt gut zu machen. Dabei ist es halt Quatsch, man soll die genauso gut machen, wenn es halt einen selber betrifft und es nur eine Person und nur weil ich trans bin, kann ich halt nicht wissen, wie trans sein für andere Menschen ist. Aber ja, ich fühlte mich dann schon extra, also und dann ist da auch noch jemand, der dir die Hausaufgabe zeigt. Das ist auch ganz gut. Aber es war auch, ich fand es einfach total interessant, weil ich bin selber nicht deutsch und also ich glaube, wenn man deutsch ist und dann geht man hier zur Schule, dann lernt man natürlich auch die Geschichte unvollständig, aber wenn man von außen kommt, dann hat man noch eine mehr rudimentäre Idee von der deutschen Geschichte und sogar von außen. Und ich habe einfach gerade so diese afrodeutsche Geschichte, also von afrodeutschen Menschen in Deutschland, was ist zum Teil eine Kolonialgeschichte, aber auch zum Teil eine Geschichte von der Zweiten Weltkrieg, also das ist Immigration über lange Zeit. Aber darüber ist so wenig, würde ich sagen, präsent in was man lernt und überspricht, wenn man über Deutschland spricht. Und es war total spannend, auch für mich als Niederländer, womit man schon mehr sich mit der Kolonialgeschichte beschäftigt, um dann hier über die Kolonialgeschichte zu lernen und das auch zu vergleichen, wie man dort denn hier drüber spricht. Ja, das bleibt interessant, da werde ich bestimmt auch noch mehr drüber lesen wollen.
Mich würde mal kurz interessieren, der Kontakt zu dieser Sensitivity Readerin, kam das mit dem Verlag oder hast du da selber jemanden recherchiert?
Ich habe eine Webseite gefunden, die so als eine Art Agent funktioniert, wo mehrere Sensitivity Readers sich präsentiert haben mit ihren verschiedenen Spezialbereichen.
Ah, interessant.
Weißt du noch, was das für eine Homepage war? Wir machen das auf jeden Fall sonst in die Shownotes auch rein.
Das finde ich super interessant, ja.
Ja, das kann ich ich glaube, es war eigentlich sensitivityreader.de oder so. Es war wirklich nicht genau, das konnte ich mal nachschlagen, ja.
Ja, mega spannend. Also finde ich auch total gut, dass du dich da so reingekniet hast und den Aufwand echt nicht gescheut hast. Das kommt dem Buch super zugute. Da wir jetzt gegen Ende des Podcasts schon angekommen sind, wollte ich dir noch eine Frage unbedingt stellen. Wollte ich dich nämlich fragen, sag mal, hat sich eigentlich dein Blick auf Bäume auch verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe eigentlich, dass es für alle, die es lesen, das Blick auf Bäume ändert. Ich gucke sowieso schon sehr gerne auf Bäume. Das ist vielleicht noch mehr geworden. Aber das ist schlimmer für mich. Die größte Änderung ist, dass ich die jetzt viel weniger Angst habe, die zu zeichnen und mich einfach freue auf die noch viel mehr zeichnen. Ja, aber ich gucke mir die sehr gerne an und die sind wahnsinnig unlangweilig, um anzugucken, visuell.
Stimmt. Jetzt ist der Sommer kommt ja und man kann sich so langsam so ein bisschen so schön auf den Rücken legen und einfach nach oben schauen, so wenn man so im Park liegt und so in die Blätter guckt, irgendwie könnte ich stundenlang machen.
Genau, ich muss diese Karte, die in dem Buch, finde, sowas gibt es wirklich in Berlin, Gieß den Kiez, und dann kann man wirklich, genau, da kann man auf die Karte gehen, dann kann man halt Bäume in die eigene Straße finden und da steht dann dabei, in welchem Jahr die geboren sind und was für ein Baum es ist. Es ist so toll, das soll man sich auf jeden Fall angucken.
Kurze Fußnote, ja genau, Berlin hat nämlich ein sehr gut funktionierendes Baumkataster. Das ist, ich dachte auch so, was wäre selbstverständlich, ist aber gar nicht. Also es ist echt krass, wie unterschiedlich gut da Städte aufgestellt sind, was die Geschichte ihrer Bäume angeht, die in den einzelnen Städten stehen. Also bei manchen hast du irgendwie drei Bäume, also ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich nur eine Handvoll Bäume, die da wirklich so öffentlich einsehbar sind, also die ganzen Geschichten dazu. Nicht die Geschichten, sondern die Daten. Hier in Berlin, das ist sehr vollständig, nicht komplett, aber sehr weit fortgeschritten. Ach, und mir ist noch eine kleine Frage eingefallen gerade. Und zwar hattest du uns im Vorgespräch noch verraten, dass du jetzt demnächst auch eine kleine Ausstellung hast, ne?
Genau.
Da das jetzt ja wirklich ganz demnächst ist, haben wir gedacht, erzähl noch mal, wo und wann und wie ist das?
Also das ist in eine total schöne kleine Buchhandlung, das heißt Buchhandlung Die Gute Seite, der ist am Richardplatz in Neukölln. Und das öffnet am 2. Mai an einem Samstag 12 Uhr, also tagsüber. Und es geht bis zu 4. Juli. Also es ist richtig noch eine Weile Zeit, um das zu sehen. Aber die Eröffnung ist auf jeden Fall während der Comic Invasion Satellitenprogramm.
Mhm. Und das ist dann auch jeden Tag geöffnet, ja? Oder wie die Ausstellung? Oder gibt es da mal so Öffnungszeiten?
Während der Buchhandlungszeiten. Also es gibt eine Buchhandlung, okay. Die haben hinten einen Raum, wo man auch einen Kaffee haben kann und dann kann man, da ist dann eine Ausstellung.
Ja, das klingt ja super gut, ja.
Joris, ich würde ganz gerne noch mal kurz, du hast es am Anfang erwähnt, du arbeitest an einem neuen Projekt mit viel Dunkelheit, vielen dunklen Seiten. Kannst du, darfst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Was wird das sein?
Ja, total gerne. Also Patrick Speth kennt ihr vielleicht auch. Der hat mit Bear Davies und mit Chiri Domingo schon Bücher veröffentlicht. Also er ist Szenarist. Und er hat ein Comic geschrieben, eine Vampirgeschichte, und die werde ich zeichnen. Genau, und es ist eine Geschichte, die spielt in Berlin. Es gibt auch queere Characters und ja, es ist eine Vampire-Story. Und es wird sehr viel in der Nacht stattfinden.
Offensichtlich.
Ist es das erste Mal, dass du mit einem Autoren zusammenarbeitest?
Ja, und ich habe mir das auch ausgesucht. Wir haben zufällig im selben Moment sowas gesucht. Also Patrick braucht ja immer einen Zeichnerin. Und ich wusste, dass ich als Nächste entweder eine Adaption machen wollte von einer existierenden Geschichte oder mit jemandem zusammenarbeiten. Weil ich merkte auf einmal, so erster bin ich mit Kisses for Jet so eine sehr persönliche Geschichte erzählt.
Dein erster Band.
Genau, und es war so Autofiktionales und jetzt was Fiktionales und das war auch eine total spannende Herausforderung und ich merkte so, ich würde es richtig schön finden, kurz mich selber nicht sprechen zu hören und auch was lernen von jemand anderem, der schreibt. Da freue ich mich sehr drauf, als Team arbeiten in etwas. Also es gibt ganz viel daran, was ich gerade eine total interessante Herausforderung finde.
Spannend.
Klasse, das klingt ja spannend. Eine Vampirgeschichte wird das werden, ja?
Genau, weil es gibt nie genug.
Sehr cool. Und hat schon begonnen oder was? Seid ihr da schon dran?
Ja, es sind ziemliche Anfänge, aber wir haben begonnen, ja.
Cool. Wow. Also,
da bin ich elektrisiert.
Aber jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen Baumschatten feiern.
Auf jeden Fall.
Und ganz am Ende unseres Podcasts haben wir mal eine Frage für unsere Gäste. Vielleicht hast du sie schon mal gehört. Vielleicht hast du dich schon vorbereitet. Ich weiß es nicht. Die Frage ist jedenfalls, hast du einen guten Zeichentipp für uns?
Oh Gott, nee, ich bin leider nicht vorbereitet.
Na dann jetzt, locker aus der Hüfte.
Ein guter Zeichentipp. Locker aus der Hüfte, fragt ihr mich, super unspontane Mensch. Also ich würde sagen, also mein Tipp ist, weil man gerne, wenn es schwierig wird, sich ablenken lässt, denkt ihr Strategien aus, dass es nicht passieren kann. Und meine ist, ein sehr spannender Podcast aufzusetzen, dass man immer wissen will, wie es weitergeht. Und dann bleibe ich sitzen und dann bleibe ich dran, auch wenn es schwierig wird.
Das ist ein super Tipp. Also da habe ich gerade selber spitze Ohren gekriegt.
Ah, okay. Also der Podcast zwingt dich oder fesselt dich an den Arbeitstisch.
Genau.
Ah.
Ja. Super.
Das klingt gut.
Ich finde dieses Durchhalten auch mal, gerade wenn es eben schwierig wird, echt eine Herausforderung. Und das ist natürlich gut, sich ja eine Strategie zu überlegen. Jetzt das Blöde ist, ich kann halt bei meiner Arbeit keine Podcasts hören, aber dann muss ich mir was anderes überlegen.
Ah, okay. Ja, dann Strategien, die da funktionieren, weil eins ist sicher, es ist einfach kein Zeichen, dass man das nicht gut macht. Also das gehört echt dazu und es bleibt schwierig, glaube ich.
Ja, vielleicht ist das auch was man sich dann einfach nochmal bewusst machen muss.
Mm.
Joris, das war super
Dankeschön.
Spannend. Vielen super. Dank für dieses Gespräch und die Einblicke. Ganz toll. Danke.
Ja, danke euch für dieses nette Gespräch.
Joris, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald wieder in Real Life. Also bis dann.
Ich hoffe das auch. Ich freue mich. Dankeschön.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.